Vor etwa zwei Monaten haben wir unsere Serie zum Johannes-Evangelium pausiert. Wir sind ganz genau mit Kapitel 1 fertig geworden. Das heisst, heute machen wir mit Kapitel 2 weiter. Zum ganz kurz nochmal aufgreifen, was letztes Mal so etwas passiert ist. Zuerst, Sarah hat es ja schon einen Teil von dem Text vorgelesen. Zuerst macht Johannes einen philosophischen Anfang über das Wort, wo auch Jesus ist. Und dann tut der Johannes den Täufer vorstellen. Und da ist es noch wichtig zu checken, dass der Johannes, der das Evangelium schreibt, und der Johannes der Täufer, sind nicht die gleichen zwei Personen. Die heißen einfach leider gleich, darum ist es manchmal ein bisschen verwirrend, aber genau, das sind nicht die gleichen. Der Johannes, der das Evangelium schreibt, der stellt den Johannes den Täufer vor. Und der Johannes der Täufer ist der Cousin von Jesus. Und der geht umeinander und predigt und durch Jesus sozusagen vorbereitet. Und zuletzt haben wir dann gehört, wie Jesus die ersten Jünger zu sich ruft. Die ersten fünf Jünger, die ihm nachfolgen. Und da setzt der heutige Text ein. Das ist Johannes 2, Verse 1 bis 12. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort sechs steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei einmal fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Der Text, der erzählt uns vom ersten Zeichen, wo Jesus macht. Und das erste Zeichen, das ist ganz wichtig, weil das charakterisiert Jesus. Es zeigt uns Jesus auf drei Arten. Und die drei Arten wollen wir miteinander anlegen. Zuerst mal Punkt 1, das erste Zeichen. Nachdem Jesus in Judäa getauft wurde, die ersten Jünger rekrutiert hat, macht er sich auf nach Galiläa im Norden von Israel. Drei Tage später ist er dort in Galiläa zu so einer Hochzeit eingeladen. Das ist die Bühne sozusagen für das erste Wunder, das Jesus im Johannes-Evangelium macht. Der Johannes, der erzählt uns nichts über das Brutpaar. Wir wissen auch nicht, wieso die Maria, die Mutter von Jesus, dort eingeladen war. Wir wissen nicht, wieso Jesus dort eingeladen war, wieso die Jünger dort mit angekommen sind. Aber Johannes bereitet sozusagen die Bühne oder die Szene noch ein bisschen mehr vor. Er bereitet vor, die Maria wird eine Rolle spielen, natürlich Jesus wird eine Rolle spielen. Und die Jünger, die spielen eine passive Rolle, aber auch eine wichtige Rolle. Die Jünger sind wahrscheinlich auch nicht direkt eingeladen, sondern die gehören auch zum Anhang von Jesus, oder? Die dürfen einfach alle auch mitkommen, weil Jesus eingeladen ist. Stellt euch vor, wie das wäre, wenn wir heiratet und einfach den ganzen Anhang, alle Freunde und Lehrlinge und so, dann hast du, die kommen einfach auch gerade mit das Hochzeit. Das war damals so gewesen, und die kommen alle mit. Also die Szene ist wie parat. Eine Hochzeit, Jesus, sein Mann. Und das Problem wird in Vers 3 angesprochen. Und als es an Wein mangelte. Der Wein am Hochzeit ist ausgegangen. Das ist jetzt keine akute Lebensgefahr für irgendjemanden, aber es ist eigentlich ein soziales Desaster. Kein Wein an einer jüdischen Hochzeit, das ist wie wenn wir als Schweizer jemanden zum Raclette einladen, aber wir haben nur drei Raclette-Scheiben. Es ist nicht mega schlimm, oder? Man hat ja noch ganz viel andere. Man könnte die Gürkli essen und die Zwiebeln, genau, und alles. Und so. Aber es ist irgendwie schon peinlich, oder? Wenn man kein Raclette im Käse hat, dann noch Raclette. Und genau so ist das an dem Hochzeit. Es hat kein Wein mehr. Nicht mega schlimm, aber sehr, sehr peinlich. Und das entgeht auch der Mutter von Jesus nicht. Und darum spricht sie Jesus davon und sagt, hey, sie hat kein Wein. An der Art, wie sie den Satz formuliert, weiss man, okay, sie ist eigentlich nicht involviert, sie sagt nicht, wir haben kein Wein, sondern sie ist wirklich einfach ein Gast und sie bemerkt das, sie haben kein Wein und sie sagt das Jesus und man fragt sich so ein bisschen, sagt, mit was für einer Absicht sagt sie das? Wird sie ihn auffordern, hey, komm, mach doch etwas oder nicht? Ja, wahrscheinlich hat sie schon, weiss sie schon, dass Jesus da auch etwas dagegen könnte machen. Wir wissen nicht, ob sie die Absicht gehabt hat oder nicht, aber es ist natürlich sehr auffällig, dass sie nachher, nachdem sie mit Jesus geredet hat, auch zu den Dienern geht und den Dienern sagt, macht einfach alles, was Jesus sagt. Also sie weiss schon, Jesus ist schon bereit, so irgendwas zu machen. Die Antwort von Jesus ist für unsere Ohren sehr heftig, oder? Also, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Der Ausdruck, der kommt in der Bibel aber auch noch an anderen Orten vor. Zum Beispiel in 2. Samuel 16,10. Dort flüchtete David gerade vor der Rebellion von seinem Sohn, von Absalom. Auf dieser Flucht kommt er an jemandem vorbei. Der Shimei heisst er, glaube ich, oder so. Der Shimei, irgendwie so etwas. Und der Mann, der tut ganz viel Flüche über den David aussprechen. Er verflucht den David. Und generell von David, die marschiert mit dem David mit und sagt, hey David, das geht doch nicht. Der kann nicht so über dich reden. Darf ich mein Schwert nehmen und ihm den Kopf abschneiden? Und der David sagt dann, genau das, was habe ich mit euch zu tun? Also eigentlich sagt er wie so, hey, ich möchte nicht, was ihr sagt. Und gleichzeitig habe ich eigentlich auch mit der ganzen Situation nichts zu tun. Wenn er fluchen will, dann lasst ihn doch fluchen. Es ist wie eigentlich nicht mein Ding, sagt der David. Das geht mich eigentlich gar nicht an. Und Jesus sagt da wahrscheinlich ein bisschen etwas Ähnliches. Er sagt wie so, ja, eigentlich geht mich das gar nicht so viel an. Eigentlich kann ich nichts mit dem zu tun. Man kann es auch übersetzen mit, was ist das zwischen dir und mir? Kann man genauso übersetzen. Was ist das zwischen mir und dir? Also, er sagt, wie also der Maria, eigentlich geht es an dich nicht an. Also es ist nicht so ein grosses Problem. Und auch für uns ist es eigentlich kein Problem. Vielleicht will er gerade auch ausdrücken, hey, es ist eigentlich nur ein soziales Problem. Später im Johannes-Evangelium wird Jesus auf blinde Leute treffen, auf lahme Leute, auf tote Leute und die wieder zum Leben erwecken und wird die Rettung bringen. Und da ist es, ja, es ist einfach wie auf Erde, oder? Und trotzdem, irgendwie steckt in dem Satz ihnen auch so, ja, was ist das schon für dich und mich? So, ja, das Problem ist zwar nicht so gross, aber die Lösung ist auch nicht so schwierig. Und Maria ist ganz spannend, oder? Maria versteht das nicht als eine Ablehnung, was er zu ihr sagt. Weil sie geht ja nachher zu den Dienern und sagt, macht alles, was Jesus euch sagt. Der Johannes beschreibt jetzt, dass dort, wo das Hochzeit stattfindet, dass es dort 6 grosse steinerne Wasserkrüge hat. Und er beschreibt auch, wieso dass sie dort sind, wegen dem Reinigungsritual der Juden. Und Jesus sagt jetzt zu den Dienern, füllt die Krüge füllen. Und die Diener, die gehen dann an, laufen wahrscheinlich zu den lokalen Quellen im Ort, schöpfen Wasser, laufen wieder zurück und füllen die Krüge auf. Und ich frage mich, oder ich denke mir, dass die Diener sich ein bisschen gefragt haben, wieso dass sie jetzt genau das machen, was sie machen. Vielleicht haben sie gedacht, ja, vielleicht will Jesus jetzt das Reinigungsritual starten oder so, ja, vielleicht das, vielleicht haben sie auch das Problem vom Wein mitbekommen und sie denken sich, was bringt euch jetzt das, dass ich das Wasser da rein füllen. Aber sie machen es. Bis die Krüge voll mit Wasser sind. Und wo sie fertig sind, sie haben sicher schön gestuhlt, sagt Jesus zu ihnen, jetzt schöpfen ein bisschen von dem Wasser und bringen es dem Speisemeister. Der Speisemeister ist so wie der Catering-Angestellte, sozusagen der Catering-Typ. Er sagt, nehmt ein bisschen von dem Wasser für das Reinigungsritual und bringt es dem Catering-Typ. Dann hat es wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt spinnt er wirklich. Wieso? Der Catering-Typ, der hat ja wahrscheinlich schon Wasser auf der Seite irgendwo parat, oder? Ja, vielleicht wollen sie an Hochzeit nicht nur Wein trinken, sondern auch ein bisschen Wasser. Wieso sollte jetzt das neu geschöpfte Wasser aus dem Reinigungsbehälter probieren? Und trotzdem, auch das machen die Diener sofort. Da eine kleine Seitenbemerkung, ich finde es noch bewundernswert, wie sie einfach gehorsam sind, Jesus. Jesus sagt etwas und sie machen es einfach. Mir geht das sehr oft nicht ganz so, wie sie das machen. Und es liegt aber ein mega grosses Segen darauf, dass sie einfach machen, was Jesus sagt. Weil sie dürfen eigentlich, natürlich macht Jesus das Wunder, aber sie dürfen teilhaben am Wunder. Sie sind die, die das Wasser schöpfen und nachher den Wein wieder rausschöpfen. Sie sind vorne dabei bei dem Wunder, weil sie Jesus gehorsam sind. Ich finde das mega cool. Manchmal erlebe ich so eine Art Zeitwunder, dass ich manchmal habe ich so ganz, ganz volle Tage und dann merke ich, okay, ich muss jetzt wirklich jede Minute zählt, damit ich das alles durchbringe an dem Tag. Und dann schaffe ich. Und es ist immer an diesen Tagen, wo nachher irgendetwas passiert, in einem Notfall, in einer Person kommt. Und dann stehe ich so vor der Entscheidung, tue ich jetzt die Leute abweisen, sage ich, nein, ich habe keine Zeit für dich. Oder mache ich meine To-Dos. Ah, nein, wahrscheinlich das Gleiche. Wie du tust, dass ich abweise oder sage, nein, ich gehe auf dich ein. Du siehst schon, mein Gehirn ist so programmiert, dass ich immer sage, nein, sicher nicht, ich muss meine To-Dos machen. Und da ist es eigentlich relativ klar, was Jesus machen würde, oder? Und was auch Jesus von seinen Jüngern verlangt. Jesus verlangt, dass wir den Menschen sehen. Nicht To-Dos. Nicht um To-Dos, es geht um Menschen. Und dann manchmal entscheide ich mich für To-Dos und manchmal entscheide ich mich für die Menschen. Und das, was immer mega wunderbar ist, ist, dass ich dann die Zeit mit diesen Menschen investiere und vielleicht 1 Stunde, 2 Stunden verliere. Und am Schluss des Tages geht es besser auf, als dass ich es geplant habe. Irgendwie. Und ich weiß nicht wie. Und ich finde das mega cool. Und ich habe gleich mega oft Mühe damit, Jesus zu vertrauen und das zu machen, was er auch machen würde. Und da finde ich die Jünger, nicht Jünger, Diener, finde ich das ein cooles Vorbild. Sie folgen ihm einfach und dürfen dann auch am Wunder teilhaben. Aber jetzt zurück wieder zum Speisemeister, zum Kelchkönig-Typ. Der nimmt einen Schluck von dieser Flüssigkeit, die ihm aus dieser Steinkrüge serviert wird und, siehe da, es ist Wein geworden. Der Speisemeister, der ist außer sich und versteht auch gar nicht, was passiert ist, weil die Diener, die haben es ihm offenbar nicht gesagt. Und sofort ruft er den Bräutigam zu sich und sagt, hey, ihr habt jede soziale Regel gebrochen. Wir setzen zuerst die gute Wein vor und dann, wenn alle schon ein bisschen beschwipst sind und es gar nicht mehr genau merken, wie jetzt die Qualität des Weins ist, dann kann man dann eine schlechtere bringen. Aber der Wein da, der ist perfekt. Wieso hast du den bis jetzt zurückgehalten? Wieso haben wir das noch nicht ausgeschenkt? Und was cool ist, das macht Johannes, der den Berichtsschritt macht, das ist mega genial. Der Speisemeister tut das Wunder von Jesus bestätigen, ohne dass er selber weiß, dass es überhaupt ein Wunder war. Er weiß gar nicht, was für ein Wunder passiert ist, aber er bestätigt, da ist ein Wunder passiert. Weil wir wissen, vorher war noch Wasser in diesen Krügen. Und der Speisemeister, der checkt gar nicht, dass ein Wunder passiert ist und sagt einfach, das ist der beste Wein, den ich hier getrunken habe. Wasser ist plötzlich zu Wein geworden. Und sogar sehr, sehr gut Wein. Ohne Zauberspruch, ohne Zauberhandlung, nur durch 2 Befehle verwandelt Jesus Wasser in Wein. Und nur er selber, wahrscheinlich auch seine Mutter, die Diener und die Jünger, die bekommen das Wunder überhaupt mit. Und es hat einen grossen Effekt auf die Jünger, weil es steht dann im Vers 10, seine Jünger glaubten an ihn. Durch das Wunder oder das Zeichen, wie Johannes es nennt, zeigt sich Jesus als mächtige Gestalt. Er offenbart damit seine Herrlichkeit später. Also Herrlichkeit könnte man sagen, seine Autorität, seine Wichtigkeit. Und der Johannes, das ist ganz spannend, in seinem Evangelium nennt er die Sachen nicht Wunder. In den anderen Berichten wird es Wunder genannt, aber Johannes nennt es Zeichen. Ein Zeichen, weil Jesus zeigt mit dem Zeichen, wer das er eigentlich wirklich ist. Es werden dann noch 6 weitere Zeichen kommen im Bericht von Johannes, so 7 insgesamt. Und das erste Zeichen zeigt, Jesus ist mächtiger, als alles, was wir kennen. Weil er hat sogar Macht über Chemie, kann Wasser einfach in eine andere Substanz irgendwie verwandeln. Das ist der erste Punkt, wo uns der Text sagt. Jesus hat Autorität. Eine viel größere Autorität, als wir uns überhaupt vorstellen können. Jetzt schauen wir den zweiten Charakterzug von Jesus an. Der zweite Punkt ist, wie ohne Ende. Der Johannes, also der Autor von dem Bericht, der ist mega genial, weil er sagt uns, wie viel Flüssigkeit in diesen sechs Steinkrügen Platz hat. Wir rechnen ein bisschen miteinander. Es steht nämlich, dass jeder von denen zwei oder drei Eimer gefasst hat. Ein Eimer sind ungefähr 35 Liter. Das heisst, jeder von diesen Steinkrügen hat zwischen 70 und 105 Liter gefasst. Also insgesamt, alle sechs Krüge zusammen, alles zusammengerechnet, sind es zwischen 420 und 630 Liter. Und in jedem von diesen Krügen ist das Wasser zu Wein geworden. Das heisst, die Hochzeitsgesellschaft hat nach dem Wunder von Jesus etwa 420 bis 630 Liter Wein zur Verfügung gehabt. Man kann es auch anders vergleichen. Das ist, als ob Jesus zu dieser Hochzeit kommt mit 700 Flaschen Wein. Schon cool, oder? Also das wäre mal eine Hochzeit, die jemand auftaucht mit 700 Flaschen Wein. Ja. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass so eine Hochzeit damals in Israel ist die ganze Dorfgemeinschaft meistens eingeladen gewesen, aber gleichzeitig sind die Dörfer nicht ganz so gross gewesen. Das heisst, wenn man höher rechnet, sind es vielleicht 200 Leute gewesen, die an dieser Hochzeit dabei waren. Das heisst, er hat einfach Wein für jeden mitgebracht, dass jeder 3,5 Flaschen Wein hätte können haben. Und Hochzeit ist damals natürlich ein paar Tage gegangen, aber trotzdem, 3,5 Flaschen Wein sind viel pro Person. Wir sehen da, Jesus schafft eine immense Menge von Wein für die Hochzeit. 700 Flaschen. Und wir müssen bedenken, das war nicht einfach irgendein Wein, kein billiger Fussel, sondern Jesus hat qualitativ geniale Wein gemacht. Wie zeigt sich Jesus da? Er zeigt sich als total grosszügig. Er schafft nicht ein bisschen Wein. Eben auch nicht einfach irgendetwas Billiges, sondern er erschafft Wein im Überfluss. Überfließende Qualität und überfließende Quantität. Oder man kann es anders sagen, Jesus gönnt richtig. Jesus gönnt den Leuten von Hochzeit. Und das zeigt mega schön den Charakter von Gott. Gott ist ein Gott, wo den Menschen etwas gönnt. Er ist ein Gott, wo die Menschen beschenken will. Überreich beschenken will. Jesus sagt später im Johannes-Evangelium, wo er auch über den guten Hirten redet, sagt er, ich bin gekommen zum Leben bringen, und zwar das Leben im Überfluss. Jesus, wenn er Sachen macht, wenn er Sachen bringt für uns, dann bringt er sie im Überfluss. Und das ist mega wichtig, weil ich glaube, manchmal haben wir, ich habe das auf alle Fälle, so ein bisschen das Bild von so einem knauserigen Gott. Gerade weil er, oder? Wir haben ja die Gesetze in der Bibel, und es ist so, das darfst du nicht. Und dann manchmal haben wir das Gefühl, Gott gönnt uns nicht, wir dürfen nur so und so, und mehr dürfen wir nicht. Aber das ist ein falsches Bild von Gott. Gott ist ein Gott, der uns mega viel gönnt, der uns so viel schenkt. Und ich finde es auch noch spannend, dass gerade das erste Wunder im Johannes-Evangelium ein Wunder ist, wo Jesus Alkohol erschafft. Das ist irgendwie spannend, oder? Ich finde es noch schwierig, als Christen ein gutes Verhältnis zu Alkohol zu haben. Weil wir sind mir sicher einig, wir wollen es definitiv nicht übertreiben. Ich glaube, das ist nicht die Idee von Gott für uns Menschen, dass wir betrunken sind. Und gleichzeitig schafft Jesus Alkohol. Und er gönnt es den Leuten auch, dass sie das geniessen dürfen. Ich glaube, das ist mega wichtig, manchmal wieder daran zu denken, dass Genuss nichts Böses ist. Aus unserer Tradition, wo wir kommen als Freikirche, das ist mehr so die pietistische Tradition, dort ist oft so ein bisschen die Haltung gewesen, dass man nicht geniessen darf. Geniessen ist eigentlich etwas Böses, das ist von der Welt, das ist fleischlich. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. Also ihr müsst mal, wenn ihr Zeit habt, mit dem Wort Genuss nachgehen in der Bibel. Weil das kommt mega oft vor. Und Genuss ist immer eine Beschreibung vom Heilszustand. Also wenn Gott möchte, sein Volk möchte die Menschen neu mit anführen, die sie geniessen können. Das ist mega krass, oder? Er will, dass wir dürfen geniessen. Das ist sein Wunsch für uns. Die erste, das Zweite, was Jesus eigentlich zu den Menschen sagt, am Anfang von der, nach der Schöpfung, ist eine Einladung zum Essen. Schaut da, ihr dürft das alles für dich haben, zum Essen. Zuerst gibt er ihnen den Auftrag und sagt sie, und dann ist es eine Einladung zum Essen. Also Gott ist ein Gott, der Freude daran hat, wenn wir geniessen. Und ja, es stimmt natürlich. Es gibt auch da wieder eine andere Seite, wo man runterfallen kann, wenn man nur noch auf der faulen Haut liegt und nur noch schaut, dass man geniesst und sich nichts mehr Unangenehmes macht. Das ist dann die andere Seite, aber gleichzeitig, ich glaube, wenn wir uns selber immer Leid extra verschaffen als Christen, also ich glaube nicht, dass das ein Bild von Gott für uns entspricht. Weil Jesus zeigt sich da in dem Text als ein grosszügiger Gott, der sich freut, wenn wir Sachen dafür geniessen. Er hat grosse Autorität und er will uns Überrichter schenken. Die zwei Sachen zeigt uns der Text. Und jetzt noch das Letzte. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wo Maria zu Jesus sagt, hey, sie haben wie mehr, sei der Frau, was habe ich mit dir zu tun? Und dann sagt er noch etwas anderes. Er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was meint das? Wieso sagt Jesus, meine Stunde ist noch nicht gekommen? Gibt es eine bestimmte Stunde, wo er Wasser zu Wein verwandelt? Oder was ist überhaupt seine Stunde? Jesus redet in dem Bericht von Johannes noch ein paar Mal über seine Stunde. Und in seiner Stunde ist immer sein Tod gemeint. Dann, wenn er stirbt. Und das hilft uns jetzt nicht mega viel, weil das ist immer noch mega verwirrend, oder? Maria kommt zu Jesus und sagt, Jesus, Sie haben kein Wein. Und Jesus sagt, halt, ich muss noch nicht sterben. Maria denkt, ich kann nur wollen, dass du Wein verwandelst, nicht, dass du gerade stirbst. Aber Jesus sagt, wieso? Nein, halt, ich muss jetzt noch nicht sterben. Wieso sagt Jesus das? Was ist da der Zusammenhang? Jesus wird das Kapitel später von Johannes, dem Täufer, also dem anderen Johannes, als Bräutigam bezeichnet. Jesus selber ist ein Bräutigam. Und seine Menschen, die zu seinem Reich gehören, das ist seine Brut. Und Jesus ist als Bräutigam gekommen auf die Welt, um seine Brut zu holen, mitnehmen zu sich heim und sie zu heiraten. Und genau das Gleiche erzählt uns der gleiche Johannes, wie der, der den Bericht geschrieben hat, ganz am Schluss in der Bibel, in einem anderen von seinen Büchern, in der Offenbarung, erzählt er uns von einer Hochzeit am Ende der Zeit. Die Hochzeit vom Lamm, also die Hochzeit von Jesus. Jesus ist eigentlich gekommen, um seine Menschen zu sich zu holen und sie zu heiraten. Also das ist ein Bild für die Vereinigung zwischen Gott und den Menschen. Er ist gekommen, zum Menschen zu sich zu holen. Und wo seine Mutter jetzt zu Jesus sagt, hey, schau, das ist eine Hochzeit und die Hochzeit ist gefährdet und du kannst sie retten, sagt Jesus zu seiner Mutter so wie, hey, ich habe eine andere Hochzeit, die ich muss retten. Und die Zeit, um diese andere Hochzeit zu retten, ist jetzt noch nicht gekommen. Weil die Hochzeit, die ich retten werde, das ist die Hochzeit am Ende der Zeit. Die Hochzeit, die Himmel und Erde verbindet. Die Hochzeit, wo Gott und die Menschen wieder zusammenkommen und vereint werden. Das ist die Hochzeit, auf die ich gegangen bin. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso ist die Hochzeit überhaupt gefährdet, die am Ende der Zeit? Und es liegt daran, dass Gott schon immer die Menschen zur Vereinigung mit sich selber geschaffen hat. Das ist schon immer das Ziel gewesen, dass Menschen und Gott zusammen sind. Und Menschen, die sind Gott aber untreu geworden. Die haben gesagt, ah, ich kann bessere Sachen als dich. Ich will nicht mit dir zusammen sein. Ich will selber machen, was ich will. Und sie sind wie den Bräutigam. Die Brut ist wie den Bräutigam davongelaufen. Wir Menschen als Brut sind wie Gott davongelaufen. Ich sage, boah, der will ich nicht heiraten. Ich kenne andere bessere als er. Und dann heiraten wir andere Sachen. Ganz viel verschiedene Sachen. Uns mit dem Geld vereinigen, mit der Macht und was auch immer. Ihr kennt das alles, die Sachen, die uns wie anziehen. Und wir verletzen damit auch unseren Bräutigam. Und das Krasse an dieser Geschichte ist, dass der Bräutigam dann nicht sagt, ja gut, also wenn du mir davonläufst, dann will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Sondern er ist ein Bräutigam, der nachkommt. Er kommt hinterher. Und das ist Jesus. Gott selber, der Mensch wird. Der Brut hinterherkommt, um sie zurückzuholen. und sogar für die Schuld, die sie auf sich geladen hat, am Kreuz stirbt, dann wieder aufersteht und in den Himmel geht und dort wartet, bis er uns endgültig zu sich kommt. Das ist die Hochzeit, wo Jesus redet. Und das ganz Spannende ist, in dieser Geschichte, da, wo Jesus Wasser zu Wein verwandelt, da wird der Wein dann einem Bräutigam zugerechnet. Also der Speisemeister sagt zum Bräutigam, wieso hast du den Wein zurückgehalten? Also die Leute denken dann einfach, ja, der Bräutigam hat den Wein organisiert. Und niemand weiss, dass eigentlich der wahre Bräutigam den Wein für die Hochzeit organisiert hat. Jesus ist noch viel mehr Bräutigam als der dort den geheiratet hat in Kana. Und als erstes Zeichen zeigt Jesus im Johannesevangelium, also dass er ein Hochzeitsretter ist. Das ist das Erste, was Jesus macht. Er zeigt, ich bin gekommen, um eine Hochzeit zu retten. Und ich zeige das damit, dass ich diese kleine Hochzeit rette. Es ist nicht so ein grosses Ding, es ist ein soziales Desaster, aber sonst nicht viel mehr. Aber ich bin da, um eine Hochzeit am Ende der Zeit zu retten. Um Menschen dazu zu befreien, am Ende der Zeit wieder eine Hochzeit dabei zu sein. Und das Schöne ist, jeder, der sich dem Jesus anvertraut und sagt, hey Jesus, ich gehöre auch zu dieser Brut, die davor gelaufen ist von dir, von Gott, die gesündigt hat gegen den Gott, der Schuld auf mich geladen hat. Bitte nimm auch du mich zurück. Der darf wieder zurückgehen mit ihm. Und sich freuen auf die Hochzeit an der Ende der Zeit. Der Text der zeigt uns drei Sachen bei Jesus. Das eine ist, dass er grosse Autorität hat, um über, über Chemie sozusagen zu bestimmen, Wasser zu Wein zu machen. Es zeigt uns zweitens, dass er grosszügig ist, dass er reich beschenkt und sich freut, wenn wir Sachen geniessen dürfen. Und das dritte ist, es zeigt, dass er ein Hochzeitsretter ist. Dass er gekommen ist, um die Hochzeit am Ende der Zeit zu retten. Dass wir Menschen Hoffnung dürfen haben darauf, wieder vereint mit Gott zu sein. Nehmt uns eine Minute Zeit, wo ihr dürft selber im Gebet in der Stille zu Gott kommen, mit dem ihr euch jetzt beschäftigt. Und ich will zum Abschluss warten. Jesus, danke, dass du stark bist. Und mächtig. Danke, dass du grosszügig bist und Freude daran hast, uns zu beschenken. Und danke, dass du ein Hochzeitsretter bist. Dass du die wichtigste Hochzeit, die es gibt, nämlich die Vereinigung zwischen uns, Menschen und Gott, dass du die gerettet hast. Wir haben das nicht verdient. Wir haben so oft versagt. Wir haben uns für andere entschieden als dich. Und trotzdem bist du uns nachgekommen, dass wir uns zurückbringen. Und wir freuen uns auf die Hochzeit am Ende der Zeit. Wir freuen uns darauf, dich zu sehen und mit dir zu sein. Und bei dir zu sein, weil das unsere Bestimmung ist.